Der Herr Jesus, der war schon viele Wochen unterwegs gewesen mit seinen Jüngern. Sie waren auf der letzten Reise. Die letzte lange Reise, die zog sich viele Wochen hin. Und sie hatten ein Thema, was der Herr Jesus immer wieder ansprach. Der Menschensohn, da meint er sich, wird verurteilt werden, er wird ausgeliefert werden, sie werden ihn kreuzigen und am dritten Tage wird er von den Toten auferstehen. Und diese ganze Zeit, während sie unterwegs sind, kommt immer wieder dieses vor, die dreimalige Leidensankündigung, aber sie werden sicherlich mehr darüber gesprochen haben. Das war das Thema. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Und da wird was Furchtbares passieren, aber auch was Schönes, was sie aber dann nicht mehr gehört hatten. Sie hatten das Problem, Herr, wieso gehen wir nach Jerusalem? Wieso wirst du der Messias, an den wir glauben, der König, der Gesandte Gottes, der Allmächtige, Sohn des Vaters, warum willst du nach Jerusalem gehen und leiden? Jesus gibt verschiedene Antworten. Zentral war das Thema, wer ist denn überhaupt groß im Reich Gottes? Groß sein, klein sein. Und der Jesus macht ihnen klar, dass Gott auf das Kleine, auf das Schwache schaut, auf den Verachteten, auf den, der nichts ist in dieser Welt und nicht auf die, die sich selber groß machen, die möglichst viele andere unter sich haben und beherrschen. Und das zeigt ihn an vielen Beispielen. Wir hatten mal darüber gesprochen. Aber jetzt ist es soweit. Die letzten Tage waren sie bei Freunden gewesen. Lazarus und seine beiden Schwestern hatten Großartiges erlebt, eine Totenauferweckung. Aber jetzt war die Zeit gekommen für die letzten Kilometer, um nach Jerusalem zu kommen. Und dann ziehen sie los am Morgen. Und vor der letzten Biegung, wo der Weg um den Berg herum geht, ist nur noch ein kleiner Ort, der heißt Bethphage. Und bevor man diesen Ort noch sehen konnte, sagt Jesus seinen Jüngern etwas Seltsames. Er sagt dort, in diesem Ort, dem nächsten Ort, Bethphage. Da wird ein Esel stehen und das Fohlen des Esels. Geht dorthin, bindet den Esel los. Die Leute werden euch ansprechen. Was macht ihr denn hier? Sagt ihnen, der Herr braucht den jetzt. Dann werden sie euch den Esel geben und bringt ihn her zu mir. Und tatsächlich, so geschieht es. Die Jünger gehen dorthin, sie finden den Esel. Es war vielleicht noch nicht so ungewöhnlich, aber dann war da auch das Fohlen angebunden, werden angesprochen und sie bringen diesen Esel zu Jesus. Jesus war nicht alleine. Viele Leute waren unterwegs. Es war ja das größte Fest des Jahres, was jetzt in dieser Woche stattfinden sollte. Passa. Ostern, Passa. Da waren Zehntausende von Pilgern unterwegs. Jesus geht nicht alleine. Da waren seine 12 Jünger, da waren viele Anhänger. Und viele waren da, die hatten noch dieses großartige Wunder erlebt, wie Jesus den Toten aus dem Grab auferweckt hatte. 4 Tage war der schon tot. Es stank schon. Und Jesus hatte den Lazarus aus dem Tode herausgeholt. Da war große Begeisterung. Jesus, der große Macht hat, der Wunder wirken kann, der den Tod besiegen kann, der viele, viele Wunder getan hatte, Heilungen, Dämonenaustreibungen. Viele waren dabei, die kannten ihn noch von Galiläa. Und jetzt sind sie alle kurz vor Jerusalem. All diese Massen von Menschen. Und Jesus lässt den Esel zu sich bringen. Warum tut er das? Manche zweifeln daran, ob es wirklich wohl so gewesen sein könnte. Ist doch komisch mit dem Eselchen. Warum macht Jesus das? Weil das so niedlich ist, wenn Jesus auf dem Eselchen reitet. Jesus ist doch ein König, der Messias, der Sohn Davids, der Sohn des Königs Davids, der versprochene König und Retter, der herrschen soll über die ganze Erde, der endlich Frieden bringt, Gerechtigkeit, der die Macht des Bösen beendet, den Fluch über diese Erde aufhebt. Krankheit und Tod soll es nicht mehr geben. Der Teufel wird nicht mehr da sein. Und dieser Jesus lässt sich dieses Eselchen bringen. Nein, nicht den großen Esel, sondern das Kind von dem Esel, das Fohlen. So klein, süßes Tierchen. Warum macht Jesus das? Wenn Jesus doch ein König ist, dann muss er doch auf einem Pferd kommen oder in einem großen Mercedes. Aber mindestens auf einem Pferd, auf einem weißen Pferd, mit vielen Soldaten dabei und Musik. Aber Jesus lässt dieses Eselchen bringen. Kein Pferd, da gab es ja bestimmt Pferde. Aber er lässt den Esel bringen und noch nicht mal auf den Esel will er reiten, sondern auf dem Fohlen des Kleinen, diesem kleinen Fohlen, was eigentlich gar nicht zum Reiten gemacht ist. Weil 500 Jahre vorher hat es einen Propheten gegeben, Sacharja. Und der hatte schon sehr viel von dem Kommen des Messias geredet. Überhaupt die Propheten im Alten Testament hatten immer wieder und immer mehr von dem König gesprochen, der kommen soll. Gott wird euch den König, den Sohn Davids, den Messias schicken, den Retter, den Befreier, den, der endlich nach Gottes Willen herrschen wird auf dieser Erde, damit der Wille Gottes nicht nur im Himmel, sondern auch auf dieser Erde geschieht. Und so betet man in Israel täglich, viele, viele Male, um das Kommen des Reiches, das Kommen des Messias. Und dieser Sacharja hat es schon gesagt, siehe, Jerusalem, fürchte dich nicht. Dein König kommt zu dir, sanftmütig, auf einem Esel reitend, ja, auf dem Fohlen eines Esels, eines Lasttieres. So hatte es wortwörtlich 500 Jahre vorher schon bei Sacharja geheißen. Und Jesus nimmt diesen Esel, allwissend wie er war, wusste er, wo dieses Eselchen war. Und er kannte die Schrift und er erfüllt sie. Und er lässt diesen Fohlen zu sich bringen. Die Leute legen ihre Kleider drauf, schmeißen ihre Mäntel auf den Weg, wie man einem König den Weg bereitet, machen Zweige ab von den Bäumen. Das kannte man vom Chanukka-Fest. Das hatte man einige Jahrhunderte vorher eingeführt, 150 Jahre vorher. Und man jubelt und man ruft und man freut sich, jetzt kommt der König. Aber schaut euch mal diesen König an. Da kommt er daher, geschlurft, denn da kann man ja gar nicht richtig drauf sitzen auf so einem Fohlen. Komischer König, oder? Noch singen die Leute, Hosianna, Hosianna dem Sohn Davids, Hosianna in der Höhe, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Das war aus dem Psalmen. Das sangen die Leute immer zu diesem Passafest. Wenn dann die Pilger kamen, dann riefen die Leute aus der Stadt, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn. Und die Pilger antworteten, wir segnen euch, die ihr seid vom Hause des Herrn. Das ist Psalm 118. Also das war so ein bisschen üblich, aber heute war alles anders. Weil diesem Jesus eben diese ganzen, ja, diese Nachrichten vorauseilten. Er hatte so viel schon bewirkt, so viel getan. Er hatte viele Anhänger. Und sie denken, jetzt kommt der König und der König kommt. Aber komisch, wie er dort auf dem Esel kommt. Und der Esel gehörte noch nicht mal ihm, der hat er sich ausgeliehen gehabt. Was für ein Einzug Jesu in Jerusalem. So lange war es vorbereitet von den Propheten im Alten Testament. So lange hatte Gott gesprochen. So viel hatten die Menschen schon gebetet, dass endlich der Messias, der König, kommt. Und da kommt er auf einem Eselchen. Ist das nicht lächerlich? Ist das nicht ungeheuerlich, dass Jesus sich so demütigt, so klein macht, ja, sich der Lächerlichkeit preisgibt? Was kann dieser König? Welche Macht hat er? Warum tut er das? Weil Gott eines deutlich machen will. Siehe, Jerusalem, schau hin, dein König, er kommt zu dir, sanftmütig. Sanftmütig heißt freundlich, gütig. Er drängt sich nicht auf. Er versucht nicht, die Leute zu beherrschen, zu unterwerfen, zu zwingen, zu drängen. Hab keine Angst. Sanftmütig ist er, freundlich ist er, aber es ist dein König. Kannst du ihn sehen, dein König? Wenn er mit Pomp und Trompeten und Fanfaren und großer Machtdemonstration kommt, ja, dann ist er ja wohl nicht zu übersehen. Aber so klein, so bescheiden, so freundlich, so ja, sanftmütig, so unscheinbar, so niedrig, da kann man ihn sehr schnell übersehen, nicht wahr? Und so passiert es auch. Sie kommen hinein nach Jerusalem, noch singen sie alle, noch rufen sie, gegrüßet sei da der Sohn Davids, der König. Aber irgendwann hören sie auf zu singen. Irgendwann wird es still und die Leute haben nur noch eine Frage. Wer ist das? Steht übrigens alles in Kapitel 21 Matthäus, wenn ihr mitlesen wollt. Wer ist denn das? Und sie kriegen eine Antwort auf diese ganz wichtige Frage. Wer ist Jesus? Das ist eine entscheidende Frage. Und die Antwort, die die Leute geben, ist verblüffend. Sie sagen, naja, das ist Jesus von Nazareth, der Prophet. Der Prophet aus Nazareth in Galiläa, Jesus. Und da merkt man, wie diese ganze Begeisterung, Jesus der König, der Messias, der Gottessohn, plötzlich in sich zusammenbricht und es bleibt nur noch übrig, Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa, der so viele Wunder getan hatte, der außergewöhnlich war, sicher. Aber keine Rede mehr von dem Messias, keine Rede mehr von dem König. Hatte Jesus sich das verscherzt? Hätte er nicht viel mehr Erfolg gehabt, wenn er mit großen Machtdemonstrationen gekommen wäre? Wenn er die Engel hätte sichtbar gemacht, die da alle auch waren? Vielleicht mit Donner und Blitz und leuchtenden Erscheinungen? Nein, Jesus kam sanftmütig und freundlich auf einem Esel und die ganze Begeisterung war plötzlich weg. Schau hin, siehe, siehst du deinen König noch, auch wenn er auf dem Esel kommt? Schwach, unscheinbar, fast lächerlich, wie einer, der nichts kann, außer großen Sprüchen nichts gewesen. Und dann muss ich noch ein Eselchen ausleihen. Und er kommt da daher, in dieser ausdrücklichen Schwachheit. Was kann der schon? Was kann dieser Jesus? Was kann dieser Messias? Was für ein König? Betet den König an, haben wir gesungen. Was ist das für ein König? Wohin geht denn normalerweise der König, wenn er in seine Stadt kommt und jetzt intronisiert wird, das heißt also auf seinen Thron steigt? Ja, er geht in den Palast, er setzt sich auf den Thron. Und dann werden erstmal die Feinde des Königs niedergestreckt, fertig gemacht. Man huldigt ihm, man singt Lieder und setzt ihm die Krone auf, große Begeisterung. Die Feinde laufen schnell weg, wenn sie noch können. Und wo geht Jesus hin? Er geht in den Tempel. Er geht in den Tempel. Und was macht er da? Und dieser Tempel, das war nicht irgendein Tempel. Das war wirklich ein Riesending. Das war die größte, also der Tempel stand auf der größten Plattform der Antike. Ungefähr 25 Fußballfelder groß. Knapp 500 Meter in der Länge war dieser Tempelplatz, 300 Meter knapp in der Breite. Über 144.000 Quadratmeter. Ein Riesending. Voller Leute. Und da auf der Südseite des Tempels, noch ein bisschen außerhalb von dem heiligen Bezirk, da hatte der König Herodes ein ganz großes Prunkgebäude hingebaut. Es ging über die ganze Breite, 280 Meter breit, 30 Meter breit, also 280 Meter lang, 30 Meter breit, drei Stockwerke hoch, getragen von 162 riesigen Säulen. Drei Männer brauchte man, um eine so eine Säule zu umfassen. Und da hinein, in die königlichen Hallen, da geht Jesus. Was macht er denn da? Normalerweise hatte König Herodes da so seine Tagungen abgehalten. Jetzt war da viel Betrieb. Da waren viele Leute, die kauften und verkauften. Man muss sich das mal vorstellen, Zehntausende, ja fast Hunderttausende von Pilgern. Josephus, also alte Geschichtsschreiber, sagen sogar, es waren bis zu 1 Million Leute in der Stadt. Also war richtig Gedränge. Und da gehen sie in diese Hallen hinein, in diese königlichen Hallen. Und da müssen sie alle Geld wechseln. Weil sie brauchten, um für den Tempeldienst, also um Opfer zu bringen, da wurde Geld gespendet, oder um die Tempelsteuer, die jährliche Tempelsteuer zu bezahlen, oder um Opfertiere zu kaufen, brauchte man natürlich sauberes Geld. Also man brauchte Geld, wo nicht das Bild des Kaisers drauf war. Auf diesen Münzen stand nämlich immer Tiberius, göttlicher Erhabener, also göttlicher Augustus, göttlicher Cäsar. Und das wollte man nicht. Man musste das Geld wechseln. Es gab also viel Betrieb war dort. Leute aus aller Welt kamen, ihr Geld zu wechseln, ihr Geld auch zu deponieren, um dann Opfertiere zu kaufen. Es muss ein ganz großer Betrieb gewesen sein. Was macht Jesus da? Er fängt tatsächlich an, die Stühle umzuschmeißen. Und die Tische umzuschmeißen. Also wenn ich jetzt mal hier anfangen würde, die Stühle umzuschmeißen, dann werdet ihr aber alle ganz wach. Und dann schmeiße ich noch den Tisch um und da hinten die Tische. Und dann rollt das Geld überall über den Boden. Könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Wie der sanftmütige Jesus hier plötzlich anfängt, ein riesiges Gebäude zu leeren, wie gesagt, 280 Meter lang, das sind fast drei Fußballfelder lang, 30 Meter breit, gepackt mit Leuten, mit Käufern und Verkäufern, da war richtig Betrieb und da lag eine Menge Geld auf den Tischen. Da ging es nicht um ein paar Mark 50. Und Jesus geht dort durch und er schmeißt das um. Das ist doch nicht sanftmütig, oder? Ist doch nicht freundlich. Soll ich das mal machen mit den Stühlen hier? Ja, Nehmt eure Tauben weg, raus hier. Und tatsächlich, Jesus muss mit einer Autorität gesprochen haben, dass diese Leute, Tausende, ihre Klamotten nehmen und gehen. Die spürten etwas von der, ja, von dem Schrecken Gottes, von der Gewalt des Herrn, und sofort fangen die an, diesen Tempel zu räumen. Versuch du mal nach Köln zu gehen, wenn da Weihnachtsmarkt ist oder wenn Karneval ist, und da so einen großen Platz zu räumen. Das kannst du nicht. Jesus räumt diesen Platz, er räumt diese königliche Halle. Warum macht er das? Wir sehen, er hat unglaubliche Macht plötzlich gezeigt. Ja, die Könige dieser Erde, wenn die ihren Thron besteigen, dann rollen erstmal die Köpfe. So war das auch bei Herodes und seinen Söhnen. Wenn die den Thron bestiegen, da rollten die Köpfe. Auch nicht nur einer. Es war furchtbar in der Antike. Und bei Jesus, da rollt das Geld über den Tisch und über den Boden. Da fliegen die Tische und da fliegen die Stühle rum. Jesus sagt, warum er das tut. Also er zeigt zunächst mal, dass er Gewalt hat, auch wenn er auf dem Esel kommt. Aber wo er seine Gewalt ansetzt, wo sind die Feinde des Königs Jesus? Es steht geschrieben, sagt er, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Aber das, was dort passierte, das war doch alles für den Gottesdienst, oder? Es ging doch um den Gottesdienst. Sie sollten die Opfertiere kaufen, die Leute, die mussten natürlich besondere sein. Sie mussten vernünftiges Geld dafür haben, also den tyrischen Scheckel, wo keine Bilder drauf waren. Das musste alles ordentlich sein, das musste fromm sein, das musste vernünftig sein. Der ganze Gottesdienst war wunderbar geordnet. Hunderte von Sängern, die sich dort ablösten. Nicht nur eine kleine Gruppe mit der Gitarre. Nein, das waren Hunderte von Sängern, die dort auf den Tempeltreppen standen und einen Psalm nach den anderen sangen. Das war wunderbar durchorganisiert. Das war strukturiert. Das war richtig Sound dahinter. Und dieser ganze Tempel, so etwas Prächtiges. Eins der großen Weltwunder damals. Es ging doch um die Anbetung Gottes. Und doch sagt Jesus, statt einem Bethaus habt ihr eine Räuberhöhle draus gemacht. Sie wollten Gott anbeten. Und in Wirklichkeit machten sie Geschäfte mit Gott. Und darüber hat der Herr Jesus sich fürchterlich, aufgeregt kann man nicht sagen, aber er hat einmal gezeigt, dass ihm das überhaupt nicht gefällt und hat seine Macht nur mal ganz kurz demonstriert. Gott will nicht, dass wir aus dem Gebet Geschäfte mit Gott machen, so wie die in Israel Geschäfte mit Gott gemacht haben. Klar ging es auch um Geld, weil es waren völlig überhöhte Preise, auch der Devisentausch, es ging ja um den Devisentausch, das waren natürlich keine guten Kurse, die da angeboten wurden, und die hohe Priesterschaft steckte sich natürlich wahnsinnig die Taschen voll. Da ging es richtig, richtig um Kohle. Aber dahinter steht ja noch was anderes, nämlich das Geschäft mit Gott. Das sieht so aus. Ich gebe dir was und du gibst mir was. Ich gebe dir meine Verehrung, ich mache alles richtig und du gibst mir deinen Segen. So funktionieren alle Religionen dieser Welt. Da geht es auch um Gebet, um Anbetung, Verehrung Gottes. Aber ganz oft ist es nur dieses Geschäft mit Gott. Je mehr ich bete, desto mehr Segen. Je richtiger ich es mache, desto mehr Wohlgefallen Gottes. Je näher ich dran bin, desto besser werde ich gesegnet. Das sind Geschäfte, die wir mit Gott machen. Man kann mit Gott kein Geschäft machen. Gott ist kein Geschäftsmann. Man kann sich den Segen Gottes nicht erkaufen durch noch so gut durchgestaltete Frömmigkeit. Und er sagt, es ist wie eine Räuberhöhle. Was ist eine Räuberhöhle? Es ist da, wo man gestohlene Dinge versteckt. Und diese Haltung, dass wir Geschäfte mit Gott machen wollen, ist etwas, was tief verborgen ist in unseren Herzen oft. Merken wir oft gar nicht. Hier wäre man ja auch nicht darauf gekommen, ja, wir machen hier Geschäfte mit Gott. Nein, natürlich nicht. Wir sind einen weiten Weg gekommen, wir möchten den Herrn anbeten, wir möchten unsere Opfer bringen, wir möchten die Tempelsteuer bezahlen, wir geben auch eine Extraspende, ja, nochmal eine Extraspende. Wir sind ja dankbar für das, was Gott getan hat. Und doch steht so viel dahinter, das Geschäft mit Gott. Und Jesus sagt so nicht. Und da zeigt er seine ganze Macht. Und was passiert dann? Dann kommen die Lahmen und die Blinden zu Jesus. Das waren die, die nicht rein durften in den Tempel. Wir sind ja noch in den königlichen Hallen. Und da war so eine Mauer, wenn es dann Richtung Tempel und Tempelvorhof ging. Wie so eine Balustrade. Und da waren überall Zeichen dran. Bei Todesstrafe ist es verboten, einem Heiden oder Leuten, die eben nicht rein sind, hineinzugehen in den Tempelvorhof, auch nicht in den Vorhof der Frauen, den Vorhof der Männer, da gab es verschiedene Bezirke, aber bis zu dieser Grenze und weiter nicht. Und davor, da wo diese königlichen Hallen war, wo Jesus auch jetzt war, da waren die Blinden, da waren die Bettler, da mussten die Ausländer bleiben. Und diese Blinden und diese Lahmen, die nicht hinein durften zur Anbetung, die eben nicht die nötigen Voraussetzungen brachten, die ja offensichtlich gestraft waren vom Herrn. Die hatten schön draußen zu bleiben. Und die kommen zu Jesus und Jesus heilt sie. Die Blinden, die eben nicht die große Durchblick hatten und genau wussten, wie Anbetung zu laufen hat. Die Lahmen, die nichts auf die Kette brachten richtig, die mit Mühe sich hineingeschleppt hatten vielleicht in diesen Bezirk oder hineingetragen wurden. Und Jesus heilt sie. Und dann waren da noch welche. Kleine Mädchen. Kinder heißt sie, aber eins eine feminine Form hier. Kleine Mädels und die singen. Und die singen Hosianna, dem Sohn Davids. Die singen weiter. Die Großen, die Eltern, die Erwachsenen, die hatten längst aufgehört zu singen. Und spätestens als Jesus diesen Eklat dort macht und alles umschmeißt, da war es vorbei mit der Stimmung. Aber diese Mädels, die kleinen Mädchen, die singen immer noch Hosianna, dem Sohn Davids. Sie begrüßen den König, den Messias-König. Ja, sie beten den König an. Da kommen die Pharisäer und sie fangen an, sich aufzuregen. Sagen, hey, was ist das hier? Sie hatten sich nicht aufgeregt, dass Jesus da die Verkäufer rausjagt. Das hatte ihnen auch nicht so gefallen, den Pharisäern. Das war mehr das Geschäft der Sadduzäer. Aber jetzt mit diesen Mädchen, den Kleinen, und die Blinden und die Lahmen, nee, das geht gar nicht. Und da sagt Jesus, habt ihr denn nicht gelesen, Psalm 8, habt ihr nicht gelesen, aus dem Mund der Säuglinge und Unmündigen hat Gott sein Lob bereitet. Gott sorgt selber dafür, dass er gelobt wird. Aus welchem Mund? Der Unmündigen und der Säuglinge, der Kleinen, der Lahmen und der Blinden. Derer, die eben nicht das große Geschäft mit Gott machen, die vielleicht abseits stehen, keine großen Dinge vorweisen können, vielleicht mit großer Schwachheit, mit großen Problemen, zu Zweifeln und Schwierigkeiten behaftet sind. Und der Herr sagt, daraus hat Gott sein eigenes Lob bereitet, Gott macht es. Und er lässt sie stehen und er geht weg. Und sie übernachten außerhalb, gehen nochmal zurück nach Bethanien, übernachten dort, kommen am Morgen wieder und dann heißt es, und Jesus hatte Hunger. Es sind jetzt noch keine 24 Stunden vergangen, es ist also der nächste Morgen. Was passiert an diesem Morgen? Wieder kommen sie und Jesus hat Hunger. Der König hat Hunger. Also wenn die Könige dieser Welt Hunger haben, dann gibt es richtig ordentlich was zu essen. Königliche Feste, ja, gebratene Ochsen, Schaschlik, jede Variation, da gibt's alles, alles. Ein König darf doch keinen Hunger haben. Aber Jesus, der König, hat Hunger. Komisch. Das ist das einzige Mal übrigens in den Evangelien, dass berichtet wird, Jesus hatte Hunger. Einmal hat er Durst gehabt, da in Samaria, aber er hatte Hunger. Es hungerte ihn. Und schaut mal, was jetzt passiert. Hat Jesus sich da so einen gebratenen Ochsen hingezaubert? Er hätte ja machen können. Hätte seine Boten ausgeschickt, jetzt holt mal alle hier, deckt mir den Tisch. Der König hat Hunger und Durst. Nein, er sieht einen Feigenbaum und er geht hin und er sucht nach Feigen und er findet keine Frucht, sondern nur Blätter. Nur Blätter waren dran. Naja, war ja nicht ungewöhnlich, es war nämlich März, April. Da gibt es noch gar keine Feigen, ne? Die sind ja erst am Ende des Sommers oder vielleicht im Frühsommer reif. Aber Jesus hatte Hunger, er will was essen und er findet nur Blätter, keine Frucht. Und dann schaut mal, was der sanftmütige Jesus macht. Macht er jetzt Feigen dahin an den Baum? Pling, pling, pling. Also die Macht hätte er ja gehabt. Nein, er verflucht den Feigenbaum, der gar nichts dafür kann, dass er im Frühling noch keine Früchte hat. Und er sagt, von jetzt an soll nie mehr Frucht an dir wachsen. Und dann fängt dieser Feigenbaum an zu vertrocknen. Also das ist ein starkes Stück, ne? Erst kommt er sanftmütig auf dem Eselchen und du denkst, der kann nichts, der tut nichts, der macht nichts, der hat ja keine Kraft, ist ja lächerlich. Und dann räumt er erst im Tempel auf oder in der königlichen Halle, schmeißt sie alle raus. Und jetzt muss noch der Feigenbaum vertrocknen. Die Jünger wundern sich natürlich, wie wir uns auch wundern. Sie hatten mehr die Frage, ja, wie kann das denn passieren? Ja, was ist das denn? Sie sehen, wie dieser Baum vertrocknet. Ja, wie ist das passiert? Wie geht das jetzt? Eine technische Frage mehr. Und Jesus gibt ihnen eine seltsame Antwort. Er sagt ihnen nicht, wie das passiert ist. Sie hatten die falsche Frage gestellt. Aber er gibt ihnen trotzdem eine Antwort. Und die Antwort soll deutlich machen, warum er das getan hat und wonach der König Hunger hat. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn Jesus wahrlich sagt oder Amen, heißt es immer doppelt unterstrichen, ja, also das gilt jetzt. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, werdet ihr nicht nur das mit dem Feigenbaum tun, sondern ihr werdet auch zu diesem Berg sagen, hebe dich empor, wirf dich ins Meer und es wird geschehen. Und ich sage euch eins, was immer ihr bitten werdet im Glauben, ihr werdet es bekommen. Starkes Wort. Was für ein Versprechen. Wonach hat denn der Herr Hunger? Warum hat er denn den Tempel da gereinigt, die Leute rausgeschmissen? Er will wirkliches Gebet, dass Menschen im Glauben beten. Nicht, weil sie ein Geschäftsmodell haben. Ich bringe dir mein Gebet, ich bringe dir hier meinen Gottesdienstbesuch, ich mache alles richtig, ich sage die richtigen Worte, ich habe die richtige Theologie, ich habe die richtige Performance hier, also Taufe und alles, was dazugehört, ich mache alles richtig und jetzt gib du mir. Nein, das ist alles okay, aber machen wir es nicht als Geschäft mit Gott, sondern Gott möchte, dass wir glaubend beten. Was ist Glauben? Glaube ist nicht eine Frage der Technik. Also wie oft bete ich? Muss ich dreimal beten? Muss ich fünfmal beten? Muss ich in irgendeine bestimmte Richtung beten? Muss ich auf den Knien beten? Muss ich bestimmte Gebete im Stehen sprechen? Muss ich ganz viel beten? Muss ich die richtige Formel benutzen? Nein, beten ist in erster Linie eine Frage des Glaubens und Glaube ist eine Beziehungsfrage. Der Glaube, wer ist denn der, zu dem ich bete? Wer ist das da auf dem Esel? Ist das der König der Könige? Ist das der Gott aller Götter, der Herr aller Herren, der Schöpfer dieser Welt, der Erhalter dieser Welt, der, ohne den nichts geschieht, was geschieht? Wer ist der? Wer glaubt, oder ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glaube heißt, dass ich zu Gott komme und vertraue, dass Gott den belohnen wird, dem antworten wird, dem Vertrauen zu ihm kommt. Eben die Blinden, die Bettler, die kleinen Kinder, die ohne Hintergedanken einfach zum Herrn kommen. Das ist Glaube, es ist eine Beziehungsfrage. Und Jesus legt einen ungeheuren, ja, eine Verheißung darauf. Er sagt, was immer ihr bittet, ich werde euch geben. Er sagt nicht, dass er sofort gibt. Manchmal antwortet Gott sofort, wie wir heute Morgen gehört haben, und wir sind verwundert. Oh, ich habe dieses Problem dem Herrn gebracht, ganz einfach so. Und er hat mich gehört. Erstaunlich. Ja, erstaunlich. Das macht Gott wirklich. Manchmal dauert es, dass Gott uns die Antwort noch nicht geben kann, weil wir noch nicht so weit sind. Und gelegentlich sagt Gott auch mal Nein und beantwortet die Frage, die ja unser Gebet ganz anders, als wir das vielleicht gedacht haben. Aber eins verspricht er, ich werde dich hören. Ich werde dich hören. Und das ist, wonach der Herr Hunger hat. Und dafür hat er seine ganze Macht eingesetzt. Denn er hat, als er am Kreuz starb, den Vorhang zerrissen zwischen dem Vater und uns, dass unsere Gebete überhaupt erhört werden. Er hat alle seine Macht eingesetzt. Nicht um irgendwo Köpfe rollen zu lassen, sondern um seine Feinde, nämlich das, was das Gebet verhindert, die Schuld und die Sünde vom Tisch zu nehmen. Er hat es möglich gemacht. Aber er kommt auf dem Esel reitend, schwach, unscheinbar, demütig, unaufdringlich. Und genau so ist das mit unserem Gebet. Es sieht so schwach aus zu einem schwachen Gott, der scheinbar, ja, hört er mich? Sieht er mich? Fragen wir uns manchmal, kann der was? Interessiert er sich? Und dann fängt der Herr an zu antworten. Und es sieht so schwach oft aus, so unscheinbar. Das merken wir oft gar nicht. Wir übersehen den Herrn, weil wir ihn in dieser Schwachheit oder in dieser Weise oft gar nicht erwartet haben. Und doch hat er schon längst geantwortet. Siehe, Jerusalem, siehe, Kind Gottes, dein König kommt zu dir, sanftmütig auf einem Esel reitend. Du guckst immer, wo das Pferd jetzt bleibt. Und wo dein König auf dem Siegerpferd kommt. Und er war schon längst da auf dem Esel. Hat schon längst geantwortet. Hast vielleicht noch nicht gemerkt oder noch nicht verstanden. Wir verstehen oft nicht, was der Herr sagt und wie er antwortet. So wie kleine Kinder ja oft nicht verstehen, was ihre Eltern ihnen sagen. Aber eins ist sicher, die Eltern hören. Sie haben das gehört. Und der Vater sagt, ich höre das. Ich werde dir antworten. Komm zu mir. Bring das zu mir. So regiert Jesus, so ist seine Königsherrschaft, unscheinbar in der jetzigen Zeit, wie auf einem Esel reitend. Und sie basiert darauf, dass seine Kinder zu ihm beten. Herr, der du thronst über den Lobgesängen Israels, betet Jesus, als er am Kreuz hängt, Psalm 22. Herr, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Wollen wir das mitnehmen? Das war der erste Tag nach Jerusalem, man nennt es auch Palmsonntag. Ein ganz wichtiger Tag, wo wir sehen, wie ist denn unser Herr? Denn Ostern, Auferstehung, Karfreitag kann man nur verstehen, wenn man auch das versteht, dass der Herr in Schwachheit kommt. Das ist seine Art, da hat er sich gut überlegt, warum er das macht.